Guten Tag, herzlich willkommen zu meinem zweiten Vortrag zur Dienstleistungsrichtlinie. Zunächst möchte ich noch einmal kurz erklären, worum es sich bei der Dienstleistungsrichtlinie handelt. Anschließend erläutere ich das Heckscher-Ohlin-Modell. Dann möchte ich das Heckscher-Ohlin-Modell auf ein Beispiel aus der Dienstleistung anwenden und im Schluss die Folgerungen daraus ziehen. Die Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union hat zum Ziel, den Handel mit Dienstleistungen zu vereinfachen. So sollen Anbieter nun ohne aufwendige Genehmigungsverfahren in anderen europäischen Ländern Dienstleistungen anbieten dürfen. Sie sollten im Ursprungsentwurf der Dienstleistungsrichtlinie nur durch die Bestimmungen ihres Herkunftslandsprinzip oder ihres Herkunftslandes kontrolliert werden. Das heißt, das Herkunftsland, wo der Anbieter seinen Hauptsitz hat, muss den Anbieter kontrollieren und der Anbieter unterliegt dem rechtlichen Bedingungen des Herkunftslandsprinzips oder des Herkunftslandes. Der ursprüngliche Entwurf wurde jedoch abgelehnt. Im zweiten Entwurf gibt es ein Erbringerlandsprinzip. Das heißt, der Dienstleistungsanbieter unterliegt den Vorschriften des Landes, in dem er die Dienstleistungen erbringt. Wichtig dabei ist insbesondere auch, dass er den dort üblichen Lohn zahlen muss. So. Dann die Annahmen des Heckscher-Ohlin-Modells. Es handelt zwei Länder mit zwei Gütern. Diese beiden Güter benötigen zwei verschiedene Inputfaktoren. Die Inputfaktoren werden unterschiedlich stark für die Produktion benötigt und die beiden Länder haben auch unterschiedliche Ressourcen an diesen Inputfaktoren. Man geht davon aus, dass beide Länder die gleiche Technologie und den gleichen Geschmack haben. Die Ressourcenunterschiede sind somit der einzigste Grund für Außenhandel. So, man kann sagen, dass wenn Handel einführt, immer der Inhaber des zuvor knappen Faktors verlieren wird, während der Inhaber des reichlichen Faktors gewinnen wird. So, in meinem Beispiel sollen die Slowakei und Frankreich miteinander handeln. Sie reinigen Gebäude und installieren Computeranlagen. Für die Installation von Computeranlagen werden vorwiegend hoch ausgebildete, geistig arbeitende Personen benötigt, während für die Gebäudereinigung vorwiegend körperlich arbeitende Personen benötigt werden. Frankreich soll eine höhere Ausstattung an hochqualifizierten Arbeitern und die Slowakei eine höhere Ausstattung an geringqualifizierten Arbeitern haben. Die entsprechend andere Gruppe ist dann der knappe Faktor. Das optimale Einsatzverhältnis von geistiger und körperlicher Arbeit in der Reinigungsbranche lässt sich wie folgt grafisch ermitteln. Man zeichne auf der Y-Achse die eingesetzte geistige Arbeit und auf der X-Achse die eingesetzte körperliche Arbeit. Im Diagramm befindet sich die fallende Produktionsfunktion und die ISO-Kostenkurven. So. Und zwar, da es eine Produktionskurve gibt, sagt das schon aus, dass man substituieren kann zwischen hoch ausgebildeten Arbeitern und körperlichen Arbeitern. Zum Beispiel könnte man durch höhere Planung dafür sorgen, dass die Arbeitszeit, die körperliche Arbeit da aufbringen müssen, geringer wird. Ein Planer könnte die Wegstrecke, die die Putzkolonne zwischen den einzelnen Einsatzorten zurücklegen muss, minimieren. Ist jedoch der Planer so teuer, dass es günstiger kommt, wenn die Putzkolonne mal eine Stunde zu lange unterwegs ist, als würde man den Planer vielleicht 10 Minuten länger planen lassen, so wird man auch weniger planen. Die ISO-Kostenkurve geben dann die Input-Faktoren an, die den gleichen, die gleichen Kosten verursachen. So, alle Punkte auf der Produktionsfunktion geben die effizienten Faktoreinsatzkombinationen an, die zur Produktion einer Gebäudereinigung erforderlich sind. Kombinationen unterhalb der Produktionsfunktion sind auch möglich, wären jedoch Verschwendung. Der Punkt, an dem eine ISO-Kostenkurve die Produktionsfunktion tangiert, ist unser Optimalpunkt. Weiterhin gibt es ein Verhältnis zwischen dem Lohn- und dem Faktoreinsatzverhältnis. Hierfür zeichnen wir auf der Y-Achse den Lohn für geistige durch den für körperliche Arbeit ein und auf der X-Achse die eingesetzte körperliche durch die eingesetzte geistige Arbeit. Wir haben eine steigende Gerade, die nicht im Ursprung beginnt. Die Gerade für Gebäudereinigungen liegt unter der Gerade für Computerinstallationen. Das heißt, die Reinigungsbranche hat einen hohen Bedarf an körperlicher Arbeit. Genau immer da für alle Lohnverhältnisse ihr Einsatz an körperlicher Arbeit höher als ist als im Computersektor. So, wenn es jetzt einen Preisanstieg bei der Reinigung von Gebäuden gibt, dann steigt auch gleichzeitig der Preis für körperliche Arbeit. Und dieser Zusammenhang wird als Stolper-Samuelsen-Theorem bezeichnet. So, nun von der den Güterpreisen zum Faktoreinsatzverhältnis. Auf der Y-Achse zeichnen wir das Verhältnis von Lohn für geistige Arbeit durch das Verhältnis, durch den Lohn für körperliche Arbeit. Auf der negativen X-Achse zeichnen wir den Preis für Computerinstallation durch den Preis für Reinigungseinheiten. Auf der positiven X-Achse zeichnen wir das Verhältnis körperliche durch geistige Arbeit. Jetzt kommt in den ersten Quadranten das Verhältnis der Faktorpreise zu den Einsatzfaktoren, welches ich auch oben schon beschrieben habe, und im zweiten Quadranten das Verhältnis von Faktor- und Endproduktpreisen zum Einsatz genau, das ist zu dem einzelnen Diagramm gespiegelt. Die Aussage des Ganzen ist, dass eine höhere Kaufkraft der Arbeiter gibt, wenn die Preise für Gebäudereinigungen steigen. So, Die Ressourcenverteilung wird in einer Edgeworth-Box dargestellt. Das heißt, wenn die, das heißt, man zeichnet auf der oberen X-Achse den Einsatz an körperlicher Arbeit in der Computerbranche, auf der unteren X-Achse den Einsatz an körperlicher Arbeit, nein, den, auf der unteren X-Achse den Einsatz an Geist, an körperlicher Arbeit in der in der Reinigungsbranche. Auf der linken Y-Achse kommt dann der Einsatz von geistiger Arbeit in der Computerbranche und auf der rechten Y-Achse der Einsatz von geistiger Arbeit in der Reinigungsbranche. Es bewegen sich in dieser Edgeworth-Box zwei Geraden aufeinander zu. Wo sie sich schneiden, haben wir die Ressourcenverteilung. Man sieht hier auch, dass immer der Anteil an körperlicher Arbeit in der Computerbranche plus denjenigen in der Reinigungsbranche gleich dem Gesamtangebot an körperlichen Arbeitern sein muss. Erhöht sich jetzt der Einsatz und die Ressource eines Einsatzfaktors, so wird die Edgeworth-Box in den entsprechenden Achsen größer. So, jetzt führen wir Handel ein und haben ein neues Diagramm. Dort zeichnen wir auf der Y-Achse den relativen Preis von Gebäudereinigung zu Computerinstallationen und auf der X-Achse die relative Menge. So, dann haben wir in dem Diagramm eine Nachfragekurve der Slowakei und die Angebotskurven. Links die von Frankreich, in der Mitte die von beiden Ländern zusammen und rechts die der Slowakei. Hier sehen wir, dass die Slowakei einen höheren oder die höchste Angebotskurve an Gebäudereinigung hat, da sie ja gut mit körperlichen Arbeitskräften ausgestattet ist. So. Dann haben wir noch das Heckscher-Ulin-Theorem, welches besagt, dass ein Land immer das gut exportiert, dessen reichlich genutzter Faktor auch in diesem Land reichlich vorhanden ist. Also das ist praktisch das, was die eben beschriebene Zeichnung widerspiegeln soll. So. Also schlussfolgern kann man aus den ganzen Analysen, dass durch Einführung des Handels wohl die Preise sowohl für die Dienstleistung als auch für die Einsatzfaktoren sich angleichen werden. In Frankreich werden die körperlichen Arbeiter verlieren und die Hochausgebildeten gewinnen. In der Slowakei hingegen werden die Hochausgebildeten verlieren und die körperlichen Arbeitskräfte gewinnen. Insgesamt gesehen haben wir jedoch einen Gewinn. Das heißt, die Gruppen, die gewinnen, könnten die Verlierer wieder kompensieren. Jedoch ist unklar, ob nicht eine staatlich eingeführte Kompensationszahlung die Allokation wieder zu sehr ins Negative verschiebt. So. Da wir ja einen Gesamtgewinn haben und die Europäische Union ja im Wohle aller handeln sollte, hätte sie eigentlich das Herkunftslandsprinzip genehmigen müssen. Gründe, warum das nicht so ist, kann einmal sein, dass damals die neuen EU-Länder noch nicht in den Entscheidungsprozess mit eingegliedert waren und dass wahrscheinlich die Gewerkschaften in den Ländern wie Frankreich und oder Deutschland so stark organisiert sind, dass sie dafür gesorgt haben, dass diese Dienstleistungsrichtlinie abgelehnt wurde. Denn die Gewerkschaften bzw. Linksparteien, welche ja alle gegen die Dienstleistungsrichtlinie mit dem Herkunftslandsprinzip waren, vertreten vorwiegend die gering qualifizierten Arbeiter. Mit dem Erbringungslandsprinzip wird es einen solchen Ausgleich nicht geben, da ja der Anbieter an die Lohngegebenheiten des Erbringungslandes gebunden ist und somit nur noch zusätzliche Kosten für den Transport seiner Arbeiter beziehungsweise dass sie sich auf das entsprechende Land einstellen hat. Es wird wahrscheinlich wesentlich weniger Handel mit dem Erbringungslandsprinzip geben. So, die Analyse mit dem Heckscher-Ohlin-Modell hat aber auch einige Beschränkungen. Und zwar sind wesentliche Annahmen möglicherweise nicht erfüllt. Wir haben mehr als zwei Länder. Es werden mehr als zwei Güter produziert. Auch wenn es war nicht nur Dienstleistung. Dann ist nicht sicher, ob der Geschmack bzw. auch die Technologie in beiden Ländern gleich ist. Und das also ist noch nicht einmal sicher, ob die Analyse, die das Heckscher-Ohlin-Modell ergibt, wirklich stimmt. Wenn sie stimmt, dann hätten wir natürlich einen Gewinn durch das Herkunftslandsprinzip gehabt. Ich hatte nun leider keine Daten gefunden, sonst hätte man noch berechnen können,